Deutschlandfunk.
In 100 Folgen ziehen wir gerade durch die Geschichte mit dem Ziel herauszufinden, wie wir die geworden sind, die wir heute sind in Europa. Und die letzte Folge war eine ganz wichtige, denn in der ist Jesus von Nazareth geboren und der Grundstein gelegt worden für das Christentum. Nach dem Judentum die zweite monotheistische Religion. Heute leben schätzungsweise 2,5 Milliarden Christen auf der Welt. Das ist fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Damals waren es natürlich nicht so viele, aber es wurden immer mehr. Und das gefiel Rom überhaupt nicht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 13: Nero und die Christenverfolgung.
Mit Steffi Orbach.
Also, das Christentum kommt in Rom an und es wird dort bitter bekämpft. Und der das wohl am widerwärtigsten gemacht hat, war der römische Kaiser Nero, der letzte Nachkömmling Cäsars. Er ließ Christen in der Arena von wilden Tieren töten. Er ließ sie angeblich als lebendige Fackeln verbrennen, um seinen Garten zu beleuchten. Und als Rom brannte, da schob er auch das den Christen in die Schuhe.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Wir sprechen über einen wirklich durch und durch grauseligen und brutalen Menschen heute. Was macht ihn denn trotzdem so bedeutend für die Geschichte Europas, der wir ja hier gerade auf der Spur sind?
Naja, erstmal für Köln natürlich. Seine Mutter Agrippina gilt als die Gründerin Kölns, aber das ist eigentlich nur am Rande eine Bemerkung. Mhm. In Erinnerung ist Nero natürlich vor allem wegen des großen Brandes in Rom geblieben und die Spekulation, ob er womöglich den Brand selbst gelegt oder beauftragt hat, das würde ja auch heute noch die Boulevardblätter füllen. Und natürlich ist seine Bedeutung auch deshalb gekommen, weil er nach dem Brand diese brutalen Christenverfolgungen hat durchführen lassen.
Wer war denn dieser Nero überhaupt?
Er war Adoptivsohn von Augustus und von diesem auch protegiert worden. In der zeitgenössischen Geschichtsschreibung wird er als größenwahnsinniger Gewaltherrscher bezeichnet. Seine Mutter Julia Agrippina die Jüngere wurde 16 nach Christus geboren. Sie war die Schwester Kaiser Caligulas, Frau des Kaisers Claudius und eben Mutter Neros. Und sie hat dafür gesorgt, dass im Jahr 50 aus dem Dorf Oppidum Ubiorum, also Siedlung der Ubier, eine römische Bürgerkolonie wurde. Und das war Köln. Und das war damit die erste Stadt römischen Rechts im Rheinland. Sohnemann Nero wurde von seiner ehrgeizigen Mutter gefördert, die auch vor einem Giftmord an ihrem Ehemann Claudius nicht Halt mache, nur um Nero als Nachfolger zum Kaiser zu machen. Von dieser Tat berichtet übrigens nicht nur Tacitus, sondern auch Sueton, der kurz nach dem Attentat geboren wurde und ein achtbändiges Werk über das Leben der Kaiser von Augustus bis Domitian, einem späteren Nachfolger Neros, verfasst hat.
Das einschneidendste Ereignis in der Regentschaft von Nero, das war ja dieser Brand in Rom. Was wissen wir über diesen verheerenden Brand?
Also erstmal muss man wissen, in Rom standen viele Holzhäuser sehr eng beieinander. Im Juli 64 war es sommerlich heiß und es herrschte starker Wind. Vermutlich entstand das Feuer durch Funkenflug am Circus Maximus. Es breitete sich rasend schnell aus. Die Glut sprang von einem Holzgebäude zum nächsten und entfachte in großer Geschwindigkeit ein mindestens 6 Tage andauerndes Inferno in Rom. 3 Stadtbezirke fielen dem Feuer völlig zum Opfer. Weitere 7 Bezirke, da standen nur noch ein paar Außenfassaden und halb verbrannte Trümmer. Das war eine Katastrophe von bis dahin ungekanntem Ausmaß.
Also wesentliche Teile der Stadt Rom waren komplett zerstört. Wie ging man denn in der Stadt mit dieser Brandkatastrophe um?
Also es kam sehr bald das Gerücht auf, Nero habe den Brand selbst gelegt oder legen lassen. Hinweise finden sich bei Seneca, einem römischen Philosophen und Zeitzeugen, und bei Plinius dem Älteren, einem römischen Gelehrten und ebenfalls Zeitzeuge, vor allem aber bei Tacitus, Suetern und Cassius Dio. Aber das ist trotzdem nicht sehr wahrscheinlich, denn Nero war in seiner Sommerresidenz, als der Brand begann. Er kam sofort nach Rom und leitete umfangreiche Löschmaßnahmen ein und eröffnete seine kaiserlichen Gebäude für die in Not geratenen Römer. Aber dann kam noch ein anderes Gerücht in Umlauf, nämlich, dass die Christen für den Brand verantwortlich seien. Das war dann der Startschuss für eine brutale und wirklich mörderische Jagd auf die Christen, die in diesen Jahren in Rom eine Minderheit inmitten einer Gesellschaft waren, die heidnische Götterverehrung anhing.
Also Rom steht in Flammen. Das ist natürlich eine Katastrophe, aus der sich bis heute noch wunderbar Filme machen lassen. Filme prägen ja sowieso unser Geschichtsbild häufiger viel stärker als wissenschaftliche Literatur. Deswegen machen wir jetzt hier auch ein bisschen Filmgeschichte. Es gibt da nämlich einen absoluten Klassiker in dem der Brand Roms und die Christenverfolgung durch Nero eine große Rolle spielen, Quo Vadis. 1951 wurde er gedreht und jedes Jahr zu Ostern stehen die Chancen gut, dass er wieder mal im Fernsehen läuft. Und für alle, die ihn noch nicht kennen sollten, Martin Krinner hat sich Quo Vadis nochmal angesehen und er nimmt uns jetzt mal auseinander, was im Film tatsächlich stimmt und wo die Ereignisse vielleicht ein bisschen dramatisiert wurden.
Der große Feuersturm kommt mitten in der Nacht. Am 18. Juli 64 nach Christus, irgendwann spät abends, steht das erste Haus in Flammen. Irgendwo in der Nähe des Circus Maximus. Und im eng bebauten Stadtzentrum breitet sich das Feuer in rasender Geschwindigkeit aus. Es frisst sich vorwärts, verschlingt Wohnhäuser, Mietskasernen, Tempel und Kornspeicher. Und bis zum Morgen brennen große Teile der Stadt. 9 Tage lang steht Rom in Flammen.
Oh, Lord, on fire.
In Quo Vadis, dem Filmklassiker von 1951, steht Kaiser Nero auf einer Mauer, lässt das Inferno auf sich wirken und singt.
Oh, göttliche Macht.
Denn der Untergang der Stadt ist für ihn eine Inspiration. Er sieht sich als Künstler und möchte ein Epos schreiben, größer noch als die Sagen vom Untergang Trojas.
O ewig alles verschlingende Kraft.
In Wahrheit ist Nero an diesem Tag gar nicht in seinem Palast. Das schreibt jedenfalls Tacitus. Der Kaiserwald in Antium, ein paar Kilometer südlich von Rom. Das bedeutet zwar nicht, dass er unschuldig ist, aber dass er selbst das Feuer gelegt hat, das ist eher unwahrscheinlich. Dennoch kommt das Gerücht auf, dass Nero selbst der Brandstifter war. Und Motive werden schon in den antiken Schriften reihenweise genannt. Sueton etwa behauptet, Nero fand Rom einfach hässlich. Cassius Dio meint, er wollte die Stadt neu aufbauen und sie umbenennen in Neropolis. Und später kommt der Verdacht auf, er wollte einfach Platz schaffen für einen neuen Palast. Wahrscheinlich kursieren diese Vorwürfe schon zu seinen Lebzeiten und deshalb macht sich Nero auf die Suche nach einem Sündenbock. Und da kommt es ihm gelegen, dass das Feuer in der Nähe eines Viertels ausgebrochen ist, in dem viele Juden leben. Und dass es unter den Leuten aus Judäa eine noch junge, aber sehr konfliktträchtige Gruppe von Abergläubischen gibt,
die das Volk ohnehin verabscheute.
Wie Tacitus schreibt, die Christen. Die Römer sehen sie noch nicht als eigene Religionsgemeinschaft. Aus ihrer Sicht sind sie eine Art jüdische Sekte, die den Kaiserkult ablehnt und seltsame, teils abstoßende Riten praktiziert. Sie verspeisen Leib und Blut ihres Heilands, eines verurteilten Aufwieglers aus Judäa. Und sie erzählen sich, dass Rom untergehen müsse, damit er wiederkommt, um sie zu retten. Möglicherweise feierten nun manche dieser Christen, dass die Stadt zerstört wurde, und so schiebt Nero ihnen die Schuld in die Schuhe. Im Film genauso wie in den Annalen des Tacitus, einem scharfen Kritiker Neros.
Zunächst wurden all jene festgenommen, die sich schuldig bekannten. Sodann wurde eine riesige Menge verurteilt. Weniger wegen der Brandstiftung, als vielmehr wegen ihres Hasses auf das Menschengeschlecht.
Nero veranlasst Massenhinrichtungen, laut Tacitus in seinen eigenen Gärten. Und er selbst verkleidet sich angeblich, streift unerkannt durch die Menge und genießt das Schauspiel.
Die zum Tode Verurteilten wurden zudem verspottet. Sie wurden in Tierfelle genäht und von Hunden zerfleischt. Man ließ sie ans Kreuz schlagen oder verbrennen. Bei Einbruch der Dunkelheit dienten sie als Fackeln, um die Nacht zu erhellen.
Nero will so Stärke demonstrieren und der Bevölkerung das Zeichen geben, dass er die Lage wieder im Griff hat. Für Tacitus zeigt sich darin allerdings nur der Größenwahn und Sadismus des Herrschers.
So regte sich selbst bei Verbrechern, die eine äußerste und abschreckende Strafe verdient hatten, Mitleid. Denn es geschah nicht, wie es den Anschein hatte, zum Wohle der Allgemeinheit, sondern um die Grausamkeit eines Einzelnen zu befriedigen, dass sie vernichtet wurden.
Im Film geht jetzt alles sehr schnell. Das Volk rebelliert und stürmt den Palast. Nero verliert seine letzten Verbündeten, erwürgt seine Frau und nimmt sich mit Hilfe von Akte seiner Geliebten selbst das Leben. Im Großen und Ganzen stimmt das so, nur kommt sein Ende nicht ganz so schnell. Etwa 4 Jahre lang bleibt er noch Kaiser. Erst im Jahr 68 nach Christus erklärt ihn der Senat zum Staatsfeind, er flieht und stirbt. Genauso wie im Film von eigener Hand.
Rom brennt, wer war's? Ein Beitrag von Martin Krinner war das. Ja, Frau Schulz, was meinen Sie denn? Warum hat's denn gebrannt in Rom?
Oh, da gibt es mehrere Gründe, warum es in Rom gebrannt haben könnte oder mehrere Gründe, die zusammenkommen. Es hat ja sehr oft in Rom gebrannt tatsächlich. Das liegt an der Bauweise der Gebäude, das liegt an den klimatischen Bedingungen. Es kann auch Brandstiftung gewesen sein, es kann aber auch irgendwo einfach ein Feuer sich ausgeweitet haben, das dann die Gebäude in Brand gesetzt hat und letzten Endes fast die ganze Stadt abgebrannt hat.
Professor Verena Schulz ist Lehrstuhlinhaberin für Lateinische Philologie der Antike an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und sie hat sich mit dem Bild Neros in der antiken Literatur beschäftigt. Hallo nochmal ganz offiziell, Frau Schulz.
Hallo.
Gibt es denn irgendetwas Positives eigentlich, Frau Schulz, was wir über den Nero berichten können? Bisher haben wir ja eigentlich nur Schauergeschichten gehört jetzt in der Folge.
Nero ist, denke ich, bei einigen Bevölkerungsschichten, von denen wir aber wenig Zeugnisse haben, beliebter gewesen als bei den Autoren, die aus der römischen Elite stammen, vor allem Senatoren sind und die dieses negative Bild von ihm gezeichnet haben. Er hat für das Volk Spiele veranstaltet, er hat so auch die Geschichtsschreibung, die kritisch ist, zum Beispiel Getreidepreise relativ niedrig gehalten. Er hat sich eigentlich auch nach dem Brand ganz gut um die Bevölkerung gekümmert, zum Beispiel seine eigenen Parkanlagen geöffnet und da die Leute reingelassen. Und so gibt es doch einige Geschichten über ihn. Auch die Griechen dürften mit ihm einigermaßen glücklich gewesen sein. Als Freund von Kunst und Kultur lag ihm dieses Land immer am Herzen. Da hat er zum Beispiel die Steuern auch niedrig gehalten. Also je nachdem, wen Sie fragen, wenn Sie fragen könnten und wenn die Leute uns Quellen hinterlassen hätten, würden wir da Positiveres hören.
Und lassen Sie uns doch noch mal so ein bisschen über seinen Charakter sprechen. Also wir haben wirklich schon schlimme Dinge jetzt auch über ihn gehört. Er soll Christen angezündet haben und als Fackeln in seinem Garten aufgestellt haben. Was lässt sich denn jetzt, lassen Sie uns mal bei den negativen Seiten bleiben, Schauerliches berichten über Nero?
Schauerliches lässt sich tatsächlich, berichten müssen wir vielleicht erstmal vorsichtig sein. Da sind wir als Philologen immer auf der Hut. Das sind Texte, die nach Neros Tod geschrieben sind, die wir hauptsächlich haben, in denen er dann besonders negativ dargestellt ist, weil man mit ihm als Person und seiner Politik überhaupt nicht zufrieden war. Und da erfahren wir dann, dass er Familienmorde begangen hat, der Reihe nach eigentlich. Sein Bruder Britannicus, der auch als Thronfolger im Gespräch war, seine Mutter. Der Reihe nach werden eigentlich alle Familienangehörigen umgebracht. Seine schwangere Frau Poppaea soll er in den Bauch getreten haben. Das sind alles Geschichten aus dem familiären Umfeld. Und darüber hinaus soll er Leute, die gar nicht als Künstler auftreten wollten, auf die Bühnen gezwungen haben, damit sie ein schlechtes Bild unter den anderen Zuschauern bekommen. Das mit den Fackeln ist natürlich, ja, gerade aus christlicher Sicht besonders schrecklich. Die Römer sind ja nun aber insgesamt, muss man auch sagen, was Bestrafungen anbelangt, wahrlich nicht zimperlich. Also ja. Grausamkeit ist in der römischen Kultur viel stärker vertreten, als wir das heute erleben. Und deshalb, soll jetzt keine Entschuldigung für Nero sein, aber viele von diesen Vorwürfen sind eigentlich Bestrafungen und grausame Handlungen, wie wir sie häufiger sehen in der Literatur und in der Geschichte.
Also hat sich Nero eigentlich nur entsprechend dem verhalten, was damals an Bestrafungen üblich war, kann man sagen.
Ja, das ist jetzt vielleicht doch dann wieder ein bisschen zu positiv gewendet tatsächlich. Okay. Er hat zum Beispiel aber am Anfang seiner Herrschaft sich dagegen gewehrt, Bestrafungen auszuüben in sogenannten Maiestas-Prozessen. Das sind Hochverratsprozesse, die es unter seinem Vorgänger Claudius gegeben hat. Er soll, wenn er Todesurteile unterschrieben hat, geseufzt haben, dass er je schreiben gelernt hat, um diese Todesurteile zu unterschreiben. schreiben. Das ist natürlich in der Literatur auch so gemacht, damit man dann die Entwicklung von einem guten Kaiser zu einem schlechten Kaiser, das, was beides in ihm gesteckt haben könnte, nachzeichnen kann.
Warum hat Nero eigentlich mit der Verfolgung der Christen begonnen?
Das scheint etwas zu sein, wenn wir uns die Texte angucken, was relativ spontan passiert ist.
Aha.
Also wenn wir uns den Geschichtsschreiber Tacitus in etwa mal anschauen, dann muss man erstmal sagen, dass die Geschichte von dem Brand Roms, die großartig ist bei ihm, ständig insinuiert, Nero könnte schuld gewesen sein und das Ganze dann aber auch wieder zurücknimmt. Also mal hat man das Gefühl, ja, Tacitus meint, Nero sei es gewesen und dann aber auch wieder doch nicht. Und das ist wohl auch das Gefühl, was in der Bevölkerung vorgeherrscht haben muss, wenn wir uns zumindest diesen Text mal als Grundlage nehmen. Und Nero wird irgendwann auch mit diesem Gerücht konfrontiert. Er hört, dass die Bevölkerung meint, dass er den Brand gelegt hat oder hat legen lassen in dem Fall. Und an der Stelle, ohne dass wir übrigens erfahren, ob er es getan hat oder nicht, also so weit geht der Blick in Neros Kopf hinein dann auch wieder nicht in der Geschichtsschreibung. Und in dem Moment, in dem er nicht mehr weiter weiß, weil ihm der Brand vorgeworfen wird, tut er etwas, was er vermutlich aus der römischen Rhetorik und von Seneca gelernt hat. Wenn man nicht gut beweisen kann, dass man ein Verbrechen nicht begangen hat, dann muss man es jemand anderem anlasten. Und da kommen ihm dann die Christen ganz gut gelegen. Die spielen in der Geschichte bis dahin überhaupt keine Rolle. Und Nero sucht sie sich aber aus, um dann den Vorwurf auf sie abzuwälzen und sie als Verursacher dieses Brandes darzustellen.
Das heißt also, bevor es gebrannt hat in Rom, hatte Nero im Grunde überhaupt gar keine Probleme mit den Christen?
Nicht, dass wir wüssten.
Das ist interessant.
Also das ist tatsächlich etwas, da diese Geschichte, dass Nero zum Christengegner gemacht wird, ist dann etwas, was vor allem danach kommt und wo man sich noch besser als ich in der christlich-jüdischen Literatur dann auskennen muss. Das wird hochkompliziert, weil dann später auch die Gegner der Christen Nero als Vorbild stilisieren, um gegen die Christen agieren zu können. Aber Nero als einen Christenhasser und Christenverfolger zu kennzeichnen, das ist nichts, was wir aus der römischen Literatur so entnehmen würden. Das ist tatsächlich was, was seine Idee ist, als ihm vorgeworfen wird, er habe Rom angezündet. Dann kommt er auf die Christen.
Professor Verena Schulz war das mit ganz überraschenden Erkenntnissen über Nero. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Schulz.
Sehr gerne.
Matthias, wir haben uns jetzt sehr lange mit Kaiser Nero befasst. Kommen wir mal zurück zum normalen Volk. Wie war denn das christliche Leben in den ersten Jahrzehnten nach dem Tod Jesu im Römischen Reich?
Naja, es war natürlich von Angst und Unsicherheit geprägt, wegen Verfolgungen oder Einschränkungen durch die Behörden. Christen galten als Staatsfeinde, aber nicht, weil sie etwa Umsturzpläne gehabt hätten, sondern zum Beispiel wegen der Weigerung, dem Kaiserkult nachzukommen. Dieser Kult konnte unterschiedliche Formen und Ausmaße annehmen. Jedenfalls wurden Kaiser vergöttlicht, bekamen eigene Tempel und eine eigene Priesterschaft. Zudem waren sie oberste Priester und nannten sich so wie heute die Päpste Pontifex Maximus. Und der Kaiser hatte zudem das Recht, neue religiöse Gesetze zu schaffen oder bestehendes Recht zu verändern. Das heißt, Christen lebten in einer andauernden Unsicherheit und Angst.
Es gab ja unter der Stadt Rom ein ganz weit verzweigtes Netz sogenannter Katakomben. Was war das, beziehungsweise wozu wurden die genutzt?
Also diese Katakomben, die gab es schon seit der Mitte des 5. Jahrhundert vor Christus, als eine Verordnung bestimmte, Tote außerhalb der Stadtmauern zu beerdigen. Trotzdem aber gab es den jüdischen Brauch, Tote in Katakomben zu beerdigen. Davon gab es in Rom rund 60 und im 2. Jahrhundert nach Christus übernahm die Christengemeinde den jüdischen Brauch und beerdigte auch ihre Toten in Katakomben.
Du hast ja eben gesagt, die Christen lebten in andauernder Unsicherheit und auch Angst. Sind die denn tatsächlich dann auch in diese Katakomben gezogen oder was haben sie da gemacht?
Also gelebt haben sie dort nicht. Sie hielten sich dort nur auf, um ihre Toten zu begraben oder auch religiöse Feste zu feiern. Der Gang in die Katakomben war für die christliche Minderheit ein Ausweg, denn beispielsweise Kaiser Valerian erließ 257 ein Edikt, nachdem es den Christen verboten war, oberirdische Friedhöfe zu betreten oder öffentlich religiöse Feierlichkeiten zu zelebrieren. Also waren sie gezwungen, im wahrsten Sinne des Wortes, abzutauchen.
Wir wollen noch etwas mehr erfahren über das frühe Christentum in der antiken Welt der Römer. Und ich spreche mit Professor Marco Frenschkowski. Er ist Theologe und Religionswissenschaftler an der Uni Leipzig. Hallo, Herr Frenschkowski.
Guten Tag.
Herr Frenschkowski, wie müssen wir uns das vorstellen, als Christ im antiken Rom zu leben? Bitte beschreiben Sie uns das mal.
Naja, es ist eine Minderheitsbewegung. Man lebt in prekären Verhältnissen. Der Staat ist skeptisch, misstrauisch, aber es gibt keine durchgehende Verfolgung. Es hat immer mal Verfolgungen gegeben von Christen, aber das war so etappenweise, auch regional unterschiedlich. Also es hat reichsweite Verfolgungen ohnehin erst im 3. Jahrhundert gegeben. Im 1. und 2. Jahrhundert war das noch nicht so. Da gab es einzelne Aktionen. Es sind gelegentlich mal auch Christen hingerichtet worden, aber das war nicht so häufig, ja, sondern die großen Verfolgungen, das war nur die kurze Zeit, so zwischen 250 und dann 300, also Decius, Diokletian. Man lebt in prekären Verhältnissen, man ist immer ein bisschen ängstlich, aber im Prinzip kann sich das Christentum schon auch frei entfalten.
Waren denn die Christen eigentlich noch irgendwie ins gesellschaftliche Leben integriert oder waren die komplett isoliert?
Naja, weder noch. Also ein bisschen in der Mitte zwischen beidem. Das Christentum wächst aus der Unterschicht allmählich in die gesellschaftliche Oberschicht hinein, auch in die Bildungselite. Es werden dann immer mehr Menschen, auch Christen, die eben, sagen wir mal, der Elite, den verschiedenen Establishments angehören. Aber voll integriert ist es natürlich nicht, denn Christen nehmen zum Beispiel nicht an den kommunalen Festivitäten teil, an den Festen zu Ehren der Opfer, an den Festen zu Ehren des Kaisers und der kaiserlichen Familie. Also am kommunalen Leben nehmen sie nur teilweise teil. Ja, da sind sie schon ein Stück weit Außenseiter, werden auch so ein bisschen skeptisch beäugt. Aber sie sind auch keine völligen Außenseiter, sondern sie bemühen sich eben schon auch irgendwie, also nicht unangenehm aufzufallen, will ich mal sagen.
Ja, war das denn ein gegenseitiges Interesse? Also wenn Sie jetzt sagen, die Christen bemühten sich schon irgendwie am restlichen Leben teilzunehmen, kam das denn auch zurück? Wurden sie denn auch eingeladen sozusagen an diesem öffentlichen Leben teilzunehmen?
So funktioniert das in der Antike nicht, sondern die Städte und Kommunen haben ihr öffentliches Leben. Da lädt man nicht Religionsgemeinschaften ein, sondern die kommen oder sie kommen nicht. Also das ist natürlich ganz anders als bei uns. Ja, die Spielregeln des öffentlichen Diskurses sind andere als bei uns. Darum kann man von Einladung eigentlich nicht sprechen.
Beschreiben Sie diese Spielregeln mal ein bisschen, wenn sich das so sehr von dem unterscheidet, wie wir heute zusammenleben.
Naja, es gibt Gelegenheiten, an denen Öffentlichkeit sichtbar wird. Das sind vor allem kommunale Feste zu Ehren der Götter, zu Ehren des Kaisers, zu Ehren der Städte, die eben auch sich selbst feiern ein Stück weit natürlich, ja. Solche kommunalen Angelegenheiten. Es gibt auch religiöse Feste, die mit den Tempeln verbunden sind. Daran nehmen Christen natürlich nicht teil, weil sie am Tempelkult nicht teilnehmen. Im Prinzip das Auffällige oder was sagen das auch für Nichtchristen Anstößige, war nicht so sehr, was die Christen dachten oder glaubten, sondern was sie nicht getan haben. Dass sie an bestimmten Formen des kommunalen Lebens, vor allem eben an der Loyalitätsreligion des Kaiserkultes, nicht teilnahmen. Die Christen wurden nicht verfolgt wegen ihrer Glaubensinhalte, sondern sie wurden verfolgt wegen ihrer Nicht-Teilnahme an den staatlichen Loyalitätsakten.
Sie haben jetzt gerade gesagt, was die Christen dachten, das war gar nicht so relevant. Aber mich interessiert das jetzt irgendwie doch. Also wie haben das denn die Christen damals selbst gesehen? Waren das staatstreue Menschen oder verhielten sich zumindest entsprechend? Oder lehnten die den römischen Staat rigoros ab?
Also es gibt im Neuen Testament keine Staatstheorie und auch in der früheren christlichen Literatur, aber es gibt ein breites Spektrum an Stellungnahmen zum Staat. Das fängt also an auf der einen Seite Paulus, Römer 13, der also doch den Staat sehr stützt und sagt, ja, der Staat hat auch eine Macht, die von Gott eingesetzt ist, aber die ist natürlich begrenzt, ja, das ist klar. Und andererseits gibt es aber auch extrem staatskritische Passagen, also der Versuchungsgeschichte Jesu, da ist es ja bekanntlich der Teufel, der die Königreiche der Welt verteilt. Ja? Oder in der Johannesoffenbarung, das ist also das staatskritischste Buch im Neuen Testament, da ist der römische Staat, das römische Imperium mit seiner militärischen und wirtschaftlichen Macht eine dämonische, eine gegengöttliche Kraft. Da wird der Staat ganz kritisch gesehen. Und es gibt beides. Und naja, die Christenmenschen, die also, ja, die normalen Leute, will ich mal so sagen, die in den christlichen Gemeinden lebten, da hat das so ein bisschen zwischen beidem gependelt. Also der Staat wird immer auch kritisch gesehen, aber man bemüht sich schon immer auch ihm, wie soll ich sagen, also ihm näher zu kommen. Die Missionsbewegung ist eben auch eine Bewegung auf die Elite und auf den Staat zu.
Würden Sie denn sagen, dass diese kritischen Ansichten der Christen, einiger Christen oder vielleicht auch vieler Christen gefährlich waren für die Stabilität des Römischen Reichs?
Naja, also auf den ersten Blick würde man sagen, nein. Denn es gibt ja keinen Aktionismus. Ja. Christen waren keine Terroristen, die irgendwas im Staat angegriffen hätten. Aber natürlich, und das muss man doch auch sagen, hinter den Christenverfolgungen steht natürlich schon auch ein ganz zutreffendes Gefühl, dass die christliche Mission im Grunde genommen auch ein Griff nach der Macht ist. Dass sie versucht, den römischen Staat eben auch zu prägen und zu gestalten und auch umzugestalten. Das ist so ein bisschen vielleicht eine etwas überraschende, anstößige Aussage. Die Christenverfolgungen versuchten im Grunde genommen etwas zu verhindern, was dann ja tatsächlich geschehen ist. Denn im 4. Jahrhundert wird der römische Staat christlich und es passiert genau das, was die Christenverfolgungen verhindern sollten. Insofern waren sie, wie soll man sagen, natürlich juristisch unrecht, weil wir an Religionsfreiheit glauben. Aber aus römischer Sicht war das gar nicht verkehrt, ja, denn sie richteten sich gegen etwas, was dann tatsächlich geschehen ist.
Also Herr Frenschkowski, so wie Sie das alles beschreiben, wie die Christen lebten zu dieser Zeit, bleibt bei mir so ein bisschen der Eindruck hängen, dass es sich so ein bisschen aus heutiger Sicht um so eine Art Untergrundbewegung gehandelt hat. Kann man das so sagen?
Das gilt nur für die ersten Jahrzehnte. Also das Christentum hat natürlich Züge einer subkulturellen Bewegung, einer Untergrundbewegung, aber das kann man schon im 2. Jahrhundert nicht mehr sagen. Da ist der Kontakt auch zur Bildungselite, der Kontakt zur Philosophie ist stärker. Es gibt eben auch schon sehr viel mehr Christen. Ja? Also die Zahl ist nicht so gering. Die wächst natürlich langsam. Also man sagt so Mitte des 4. Jahrhunderts, so als dann das Reich christlich wurde, ist etwa die Hälfte der Bevölkerung christlich. In der Stadt ein paar mehr als auf dem Land und so weiter. Das kann man so ein bisschen differenzieren. Also schon im 2. Jahrhundert das Christentum keine Untergrundbewegung mehr. Es gibt dann auch die ersten nicht-christlichen Autoren, die sich damit kritisch auseinandersetzen. Das sind so Leute wie Celsus oder Porphyrios oder so. Also Celsus, der hat das erste Buch gegen das Christentum geschrieben, von einer nicht-christlichen Seite aus, so um 180 herum. Also da kann man nicht mehr von einer Untergrundbewegung sprechen.
Aber Sie sind ja buchstäblich in den Untergrund gegangen, um bestimmte Riten zu feiern. Sie sind in die Katakomben Roms gezogen, die Christen. Können Sie das noch beschreiben, was da genau passiert ist?
Das ist aber nichts Geheimes. Die Katakomben sind keine Geheimplätze.
Es
hat nicht nur christliche Katakomben gegeben, es hat auch jüdische Katakomben gegeben.
Ja.
Also Katakomben sind natürlich nicht nur Begräbnisplätze, sondern man hat sie auch, weil da man ja noch keine Kirchen hatte. Es gab ja noch keine Kirchengebäude. Die ersten entstehen im 3. Jahrhundert, aber die sind noch klein und unbedeutend. Also die Frage, wo trifft man sich denn eigentlich? Wo kann man sich versammeln? Ja? Im 1. Jahrhundert sind das Hausgemeinden, da trifft man sich auch in den Häusern oder man mietet mal einen Saal. Das hat also Paulus zum Beispiel getan. Ja? Aber man braucht Versammlungsplätze. Und die Friedhöfe sind viel mehr Orte auch des Lebens in der Antike als heute. Ja? Friedhöfe sind außerhalb der Stadt, ja? Also man wird nicht gestört. Naja, da finden eben durchaus auch Ereignisse statt. Und das haben die Christen genutzt. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, als ob die sich da versteckt hätten. Ja? Sondern die haben natürlich in ihren Wohnungen in der Stadt gelebt. Und das waren eben Städten, wo sich auch Menschen in etwas größerer Zahl versammeln konnten, als das in den Privathäusern möglich gewesen wäre.
Also das waren einfach Versammlungsräume, die halt einfach unter der Erde lagen.
Genau, es fiel natürlich schon auf, ja, also dass Christen gerne auch auf Friedhöfen Gottesdienste, Rituale abhielten, das fiel auch den Heiden auf. Also noch Libanius im 4. Jahrhundert nennt das Christentum die Religion der Friedhöfe, ja. Also, aber das ändert sich dann bald in dem Moment, wo es eben auch legal möglich ist, Kirchen zu bauen. In dem Moment, wo man Kirchen bauen kann, tut man das auch. Also das 4. Jahrhundert ist dann die Zeit, in denen also Tausende von Kirchen erbaut werden.
Darüber wollen wir auch noch sprechen später. Wir haben jetzt erstmal gesprochen mit Professor Marco Frenschkowski. Er ist evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler an der Universität in Leipzig. Und wir haben gesprochen über das frühe Leben der Christen in der antiken Welt der Römer. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Frenschkowski.
Dankeschön.
Während der Christenverfolgung durch Nero, Matthias, da wurden ja die Christen als unbelehrbare Aufrührer betrachtet, die den Götzendienst, vor allem den Kaiserkult, auch ablehnten und nur an einen Gott glaubten statt an eine Vielzahl von Göttern. Aber es gab ja auch später noch brutale Christenverfolgung.
Ja, mal mehr, mal weniger. War es unter Domitian noch eine Zurückdrängung der Christen, ohne sie direkt zu verfolgen, kam es unter Trajan zu Hinrichtungen von Christen, die Opfer für römische Götter verweigerten. Kaiser Hadrian beließ es dabei, Christen in Ruhe zu lassen, wenn sie auf ein öffentliches Bekenntnis zu ihrem Glauben verzichteten. Das war eine Phase relativer Sicherheit für Christen im Römischen Reich, aber vor lokalen Exzessen oder Anordnungen lokaler Behörden oder regelrechten Verfolgungen wie zur Regierungszeit von Marc Aurel 177 in Gallien waren sie eben nicht geschützt.
Es sollte ja später eine Wende geben in dieser Sache, die Konstantinische Wende, mit der Kaiser Konstantin 313 das Christentum im Römischen Reich legalisiert hat. Kleiner Hinweis schon mal vorab, darum geht es in der übernächsten Folge. Aber wie ging es denn bis dahin weiter?
Also unter den Kaisern Septimius Severus, der von 202 bis 211 amtierte, und Maximus Trax, der 235 bis 38 im Amt war, gab es zwar unterschiedliche Unterdrückungsmaßnahmen, aber keine regelrechten Verfolgungen. Unter Kaiser Decius wurden vor allem jene Christen verfolgt und auch getötet, die sich weigerten, dem im Römischen Reich üblichen Kaiserkult nachzukommen. Das änderte sich unter Kaiser Valerian, der bis 260 amtierte. Er ließ Christen verfolgen, die den Treueeid verweigerten. Valerian war wohl von der Vorstellung getrieben, dass es Rom und dem Reich schlecht gehen würde, wenn die Götter nicht durch Opfer oder kultische Handlungen zufriedengestellt würden. Am schlimmsten wüteten die Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian. Er erließ Anfang 303 ein Edikt, das nach etwa 50 Jahren relativer Toleranz die Verfolgungen wieder aufleben ließ. Verbot von Gottesdiensten, Kirchenzerstörung und Todesstrafe bei Verweigerung des Kaiserkultes waren dort aufgelistet. Es begann die letzte und gleichzeitig heftigste Verfolgung von Christen im Römischen Reich.
Und über die will ich jetzt weitersprechen mit Professor Karen Piepenbrink. Sie lehrt an der Uni Gießen und sie ist Expertin für das antike Christentum. Hallo Frau Piepenbrink.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns erst recht. Frau Piepenbrink, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört, aber bitte erklären Sie uns doch noch mal genau, was waren die Ursachen der Christenverfolgung in Rom?
Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Also die Grundursache, kann man eigentlich sagen, ist, dass das Christentum nicht den Status einer Religio licita hat, also keine erlaubte Religion ist. Das hat aber faktisch noch nicht zwingend zur Folge, dass es sozusagen ständig seitens des Staates verfolgt würde. Das hat man früher geglaubt, heute weiß man, dass das nicht stimmt. Sondern der Staat hat sich eigentlich die meiste Zeit tolerant verhalten dem Christentum gegenüber. Es gibt nur relativ wenige Phasen, in denen das anders ist. Ein Großteil der Verfolgung passiert eher auf Initiative der Bevölkerung. Und da ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass die Christen sozusagen ein nonkonformes Verhalten zeigen. Also, dass sie sich ausschließen vom öffentlichen Leben, dass sie nicht an Festen teilnehmen, dass sie ihre Religion nicht im öffentlichen Raum praktizieren und dadurch suspekt werden. Aha. Und sich damit auch sozusagen anbieten als Sündenböcke in Phasen, in denen man sozusagen ein Bedürfnis nach Sündenböcken hat. Also gerade in Krisenphasen spielen Verfolgungen eine erhebliche Rolle und die laufen dann in der Regel über Christenprozesse, also darüber, dass die aus der Bevölkerung Anzeigen beim Staat sozusagen erhoben werden.
Über welchen Zeitraum sprechen wir eigentlich insgesamt? Also wie lang dauerte die Christenverfolgung im Römischen Reich?
Also sie begann möglicherweise schon vor Nero.
Ja.
Dann haben wir eben Nero. Dann haben wir eine ganze Weile, wo es immer nur vereinzelt eigentlich zu Verfolgungen kommt, wo die Initiative im Wesentlichen von der Gesellschaft ausgeht und wo der Staat dann handelt, dann aber auf Initiative der Gesellschaft. Das heißt, es kommt zu Anzeigen gegen Christen und der Staat sieht sich dann sozusagen in der Pflicht, im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung einen Prozess durchzuführen. An der Art, wie die Prozesse durchgeführt werden, sehen wir aber, dass der Staat kein großes Interesse daran hat, Christen in großem Umfang zu verfolgen. Und eine deutliche Zunahme der Verfolgung haben wir dann eben ab Mitte des 3. Jahrhunderts und das geht dann bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts. Also es ist ein relativ kurzer Zeitraum. Die meisten Verfolgungen haben also zwischen 249 und den ersten Jahren des 4. Jahrhunderts stattgefunden, bis zum sogenannten Toleranzedikt des Galerius, mit dem das Christentum dann sozusagen den Status einer Religio licita bekommt und dann quasi integriert wird in das römische Pantheon.
Ich habe gelesen, dass ja vor allem die Christen verfolgt und getötet wurden, die sich weigerten, dem Kaiserkult nachzukommen. Wie würden Sie diesen Kaiserkult beschreiben? Sie hatten ja jetzt gerade schon mal gesagt, die Christen, die verfolgt wurden, das waren die, die sich so nicht an Veranstaltungen beteiligten oder sich irgendwie anders verhielten als die anderen. Also wie wäre der Kaiserkult zu beschreiben?
Der Kaiserkult spielt eine sehr große Rolle im Römischen Reich. Man kann sagen, für die Integration des Römischen Reiches, für die Integration der Provinzen. Das Römische Reich ist ja eigentlich ein sehr heterogener Verbund, politisch heterogen, kulturell heterogen. Und der Kaiserkult ist sozusagen ein verbindendes Glied. sieht. Das ist erstmal ein wesentlicher Punkt. Das korreliert mit dem Selbstverständnis des Kaisers, auch den Erwartungen an den Kaiser. Das ist so ein patrimoniales Herrschaftsverständnis, also eine Fürsorgeerwartung an den Kaiser. Und in dem Zusammenhang finden dann sozusagen Bitt- und Dankopfer statt. Darüber hinaus ist ein wesentlicher Gesichtspunkt beim Kaiserkult der Gedanke der politischen Loyalität. Also sozusagen durch Partizipation am Kaiserkult wird politische Loyalität dokumentiert. Und das ist dann auch für Christen ein ganz erhebliches Problem. Besonders ist es dann ein Problem eben, wenn sie Ämter bekleiden, also öffentliche Ämter, und in dem Rahmen Opfer darbringen müssen. Da kann dann auch sozusagen der Kaiserkult eine Rolle spielen. Und das ist aus christlicher Sicht eine Schwierigkeit. Von daher sind es nur sehr wenige Christen, die überhaupt öffentliche Ämter in den ersten 3 Jahrhunderten bekleiden. Ansonsten spielt der Kaiserkult eine Rolle im Rahmen von Christenprozessen, sozusagen um zu testen, ob jemand Christ ist. Denn die entscheidende Frage beim Christenprozess ist nicht, ob jemand Verbrechen begangen hat, sondern die entscheidende Frage ist, ob jemand Christ ist. Mhm. Und wenn jemand leugnet, Christ zu sein, dann wird er aufgefordert, dem Kaiser zu opfern, also ein Trankopfer oder Weihrauchopfer, dem Kaiserbild darzubringen, das da in dem Büro steht. Sozusagen als damit eben als Dokumentation, dass jemand tatsächlich kein Christ ist.
Und das wurde tatsächlich an einzelnen Personen getestet?
Das wird an einzelnen Personen getestet,
ja. Was passierte denn, wenn man sozusagen diesen Test nicht bestand?
Der Punkt ist, es werden nicht alle Christen aufgefordert, im Rahmen dieses Prozesses zu opfern. Wenn jemand darauf besteht, Christ zu sein, dann wird er verurteilt. Und dann ist der Test auch gar nicht erforderlich. Mhm. Sondern dieser Test wird eben nur dann durchgeführt, wenn jemand sagt, nein, ich bin kein Christ. Und wenn er dann opfert, dann belegt er sozusagen, dass er kein Christ ist, und dann wird er freigelassen.
Okay. Es waren ja, wenn ich das richtig verstanden habe, mehrere Kaiser, die die Christen verfolgen ließen. Hatten die denn alle die gleiche Begründung?
Die Begründungen sind sehr unterschiedlich. Wir haben nur relativ wenige Fälle, wo sozusagen die Initiative vom Kaiser ausgeht, also die Initiative für die Verfolgung. Mhm. Das erste Beispiel ist Nero. Danach haben wir das eine ganze Weile eigentlich gar nicht mehr, sondern dann kommt das Phänomen, dass die Initiative vom Kaiser ausgeht, erst wieder ab Decius, also ab Mitte des 3. Jahrhunderts. Also in der sogenannten Krise des 3. Jahrhunderts, wo die Vorstellung besteht, also die Situation ist jetzt so dramatisch, dass offenbar das Römische Reich das Wohlwollen der Götter eingebüßt hat. Und in dem Zusammenhang wird zum ersten Mal ein allgemeines Opferedikt erlassen, wo die gesamte Bevölkerung zu opfern hat. Und wer dann nicht opfert, der wird sozusagen mangelnder politischer Loyalität bezichtigt. Also es wird dokumentiert, es gibt Opferbescheinigungen, und wer die sozusagen nicht vorlegen kann, der muss mit massiver Verfolgung rechnen. Also bei Decius geht es um das Phänomen, dass sozusagen alle opfern sollen, um die Götter zu versöhnen. Und das ist eigentlich eine politische Überlegung. Dann macht man aber eben die Beobachtung, dass es vor allem Christen sind, die nicht opfern. Und das führt dann in der Folgezeit zu deutlich massiverem Vorgehen gegen Christen. Wir haben das dann ab Kaiser Valerian, bald nach Decius, da wird massiv gegen christliche Gemeinden vorgegangen. Da werden dann speziell Bischöfe inhaftiert und zum Opfer aufgefordert, und es kommt auch zur Verbrennung christlicher Schriften. Also das hat eine andere Dimension, und da werden auch andere Mittel eingesetzt. Die massivste Verfolgung, die auf staatliche Initiative zurückgeht, haben wir dann unter Diokletian. Mhm. Also in der sogenannten Tetrarchie, wo ja das römische Herrschaftssystem quasi umstrukturiert wird, eine neue Begründung erfährt, nämlich eine theologische Begründung. Und da ist also die Vorstellung, dass sozusagen die politische Ordnung von den Göttern gestiftet ist und nicht von irgendwelchen Göttern, sondern von den römischen Göttern. Und alle nicht römischen Götter dürfen dann sozusagen in der Folge nicht mehr verehrt werden. Das trifft die Christen, aber das trifft beispielsweise auch die Manichäer, die auch sozusagen göttliche Mächte verehren, die nicht römisch sind. Das heißt, bei Diokletian wird sozusagen das Christsein, also das Nicht-Opfern für römische Götter, wird einerseits zu einem Sakrileg und wird andererseits auch aus politischen Gründen verfolgt. Also politische und religiöse Gründe fallen da zusammen.
Wann und wie hörte denn die Christenverfolgung im Römischen Reich eigentlich wieder auf?
Früher hat man immer geglaubt, Konstantin sei da sozusagen die entscheidende Wende, aber das ist er eigentlich nicht, sondern die haben wir im Grunde schon bei Galerius, der selber eigentlich noch sozusagen zur Tetrarchie gehört, der selber auch keinerlei Sympathie mit dem Christentum hat, aber der sozusagen realisiert, dass es ja offenbar nicht gelingt, die Christen dazu zu motivieren, die römischen Götter zu verehren. Und dann ist sozusagen das Angebot, man integriert den Christengott und erlaubt den Christen dann sozusagen ihren eigenen Gott zu verehren, dann aber verbunden mit der Vorstellung, dass jetzt auch das Römische Reich davon profitiert. Das ist ein Angebot, das die Christen früher schon gemacht haben. Also die Christen haben früher schon gesagt, wir opfern zwar nicht den römischen Göttern, wir opfern auch nicht dem Kaiser, aber wir beten für den Kaiser zu unserem Gott. Und das wird dann eigentlich sozusagen aufgegriffen von Galerius. Und da ist dann der entscheidende Punkt. Es gibt später auch noch in bestimmten Situationen Judenverfolgungen, aber das Toleranzedikt des Galerius ist die entscheidende Zäsur und es ist 311.
Professor Karen Piepenbrink war das. Sie lehrt an der Uni Gießen. Sie ist Expertin für das antike Christentum und wir haben gesprochen über die Christenverfolgung im Römischen Reich. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Piepenbrink.
Ich danke Ihnen.
Matthias, Nero ist ja wie Cäsar und auch Augustus einer von den römischen Kaisern oder Führungsfiguren, über die wir heute noch reden, die eigentlich jeder kennt. Woran liegt das?
Also ich vermute, weil mit ihm der Brand in Rom und die darauf einsetzenden Christenverfolgungen verbunden sind. Die Jagd auf Christen war äußerst brutal, von Arroganz und Selbstherrlichkeit geprägt, als er die Toten zu Fackeln machte und damit eine religiöse Minderheit in Palästina und anderswo diffamiert und traumatisiert hat. Und das wird auf einem christlichen Kontinent natürlich der Vergessenheit nicht anheimfallen.
Die Christen gehörten ja nach der Definition der Römer zu den Juden. Jesus war Jude, er praktizierte auch das Judentum und auf einer Holztafel, die der römische Statthalter Pontius Pilatus am Kreuz von Jesus anbringen ließ, da stand ja Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Die jüdische Bevölkerung, die bereitete den Römern, die seit einigen Jahren in Palästina herrschten, große Schwierigkeiten.
Ja, das kann man wohl so sagen und das werden wir in der kommenden Woche noch vertiefen, aber so viel schon mal vorab. Es gab Aufstände, es gab einen Krieg, der 4 Jahre dauerte. Es ging unter anderem darum, dass Juden und die junge Christengemeinde monotheistische Religionen waren und deshalb zum Beispiel den Kaiserkult verweigerten. 132 nach Christus kam es deshalb zum Bar Kochba-Aufstand. Er endete mit einer Niederlage der aufständischen Juden und einem Verbot für Juden, Jerusalem zu betreten.
Ja, mehr dazu gibt es in der nächsten Folge dann wieder mit Markus Dichmann. Das hier heute war Folge 13 von Eine Stunde History, jetzt mal der Reihe nach. Und übrigens, falls ihr nochmal in eine unserer früheren Folgen reinhören wollt, das geht natürlich auch, die sind alle noch verfügbar, natürlich in der ARD Sounds App oder auch bei deutschlandfunknova.de. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.